Deutschlandfunk, Information und Musik.
Morgen wird es keine der bekannten Corona-Runden mit der Kanzlerin und mit den Länderchefs und Chefinnen geben. Und damit auch nicht die mittlerweile allzu bekannte Aufführung, dass nach stundenlangen Beratungen ein Ergebnis steht, an das sich niemand ernstlich gebunden fühlt, es sei denn, er hat seinen Arbeitsplatz im Bundeskanzleramt. Stattdessen Wende in der Corona-Politik. In einer Eilausfertigung soll es ein geändertes Infektionsschutzgesetz geben, das dem Bund neue Regelungskompetenzen gibt, die bislang in Händen der Länder lagen. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Verfassungsrechtler Uwe Volkmann gesprochen und ihn zunächst gefragt. Bei aller Unschärfe, dadurch, dass der Inhalt eines geänderten Infektionsschutzgesetzes ja noch nicht bekannt ist, was ist das für ihn? Notwendige Anpassung an die brisante Infektionslage oder doch eine verfassungsrechtlich bedenkliche Kompetenzausweitung des Bundes?
Also verfassungsrechtlich würde man erstmal sagen, geht das. Der Bund hat die Zuständigkeit für die Gesetzgebung im Infektionsschutzrecht. Er kann die Grundlinien der Pandemiebekämpfung im Gesetz festlegen und er kann sich durch entsprechende Gesetzesänderungen auch selbst weitere Handlungs- und Eingriffsbefugnisse einräumen. Er braucht dafür, wenn er das macht, nur die Zustimmung des Bundesrates. Das heißt, er muss die Länder fragen und da muss man sehen, ob die das mitmachen.
Bislang wurden ja Maßnahmen in politischen Runden, also zwischen Kanzlerin und den Ländern, verabredet. Jetzt geht ein geändertes Infektionsschutzgesetz durchs Parlament und braucht die Zustimmung der Länder. Sie sagten das, auch wenn das jetzt im Eilverfahren passiert. Ist das die größere Parlamentsbeteiligung, die Verfassungsrechtler ja immer gefordert haben?
Also prinzipiell ist es der demokratisch bessere Weg, wenn die Parlamente in die Entscheidungsfindungen eingebunden werden. Parlamente sind in einer parlamentarischen Demokratie der Ort, an dem die für das Gemeinwesen wesentlichen Entscheidungen, so sagt das das Bundesverfassungsgericht, immer getroffen werden. Und wenn Entscheidungen für das Gemeinwesen wesentlich sind, dann sind es im Augenblick sicherlich diese. Es gibt ja keine Angelegenheit von vergleichbarer politischer Bedeutung. Das ist aber auch nicht nur aus verfassungsrechtlichen Gründen sinnvoll, sondern wenn man sie entsprechend nutzt, haben eben auch parlamentarische Verfahren eine entsprechende spezifische Rationalität, eine entsprechende Leistungsfähigkeit. Nur die muss man eben auch tatsächlich nutzen und das geht nicht in Schnellverfahren, in denen man versucht, eine neue Regelung in 2 oder 3 Tagen irgendwie durch das Parlament durchzubringen.
Dann geht Ihnen das jetzt doch zu schnell?
Also mir ist noch nicht ganz klar, wie die Neuregelung aussehen soll, ob die darin besteht, dass man dem Bundesgesundheitsminister neue Verordnungsermächtigungen einräumt, dass der also das machen soll, was bis jetzt die Länder regeln mussten, oder ob die entsprechenden Regelungen im Gesetz selbst angeordnet werden sollen, also die entsprechenden Beschränkungen im Gesetz selbst enthalten sind.
Was wäre denn der Unterschied, wenn Regelungen in die Hände des Bundesgesundheitsministers gegeben werden, statt in die Hände der Länder? Oder wenn der Gesetzgeber das im Detail regelt?
Wenn man etwa die entsprechenden gesetzlichen Regelungen oder die entsprechenden Beschränkungen im Gesetz selbst anordnen würde, dann hätte das die aus meiner Sicht fatale Folge, dass es dann keinen Rechtsschutz mehr dagegen gäbe. Der Bürger kann sich gegen gesetzliche Regelungen nicht vor den Verwaltungsgerichten wehren, sondern nur vor dem Bundesverfassungsgericht, das aber das Gesetz nicht kurzfristig außer Kraft setzen wird.
Aber Verfassungsrechtler haben doch immer moniert, dass dem Bundesgesundheitsminister zu viel Macht eingeräumt werde oder wurde in den ersten Monaten der Pandemie.
Ja, das ist die andere Seite. Wenn man den Bundesgesundheitsminister nun für zuständig erklärt, die entsprechenden Regelungen vorzunehmen, dann kann man sagen, steigt jedenfalls nicht die Chance dafür, dass die Regelungen am Ende auch verhältnismäßig sein werden. Verhältnismäßigkeit verlangt eben am Ende immer eine Abwägung mit den Belangen der Bildung, mit den Belangen der Kultur, mit den Belangen der Wirtschaft, der Gesellschaft insgesamt. Gesundheitsminister sind aber erstmal nur für Gesundheit zuständig. Das ist der Belang, den sie sozusagen verwalten und auf den sie allein auch den Blick lenken sollen. Wie sollen da die anderen Belange ein selbstständiges Gewicht bekommen? Institutionell wären sie dann erstmal draußen.
Dennoch haben Sie größere Bedenken, wenn neue Einschränkungen, die dann bundesweit gelten, direkt im Gesetz stehen?
Also wenn jetzt diese Beschränkung unmittelbar im Gesetz vorgenommen wird und das im Eilverfahren durchgepeitscht wird, dann hätte ich dagegen in der Tat große Bedenken. Also das Grundproblem, das wir wir aus verfassungsrechtlicher Sicht auch bei der Krisenbewältigung haben, ist eben, dass man die spezifische Rationalität parlamentarischer Verfahren oder das Rationalitätspotenzial, das darin liegen kann, von Anfang an systematisch verschenkt worden ist.
Herr Dorn, wenn ich da einhake, die spezifische Rationalität des Gesetzgebungsverfahrens, erklären Sie doch, was hätte das geändert?
Ja, in parlamentarischen Verfahren, wenn man es wie gesagt richtig macht, können eben die grundlegenden Fragen geklärt werden. Was wollen wir eigentlich überhaupt erreichen? Was ist überhaupt die Strategie, die mal irgendwie über den Tag hinaus gedacht ist? Dann hat man verschiedene Ausschüsse, die für die entsprechenden Fragen zuständig sind. Man kann Sachverständige verschiedener Disziplinen, von den Virologen über Ökonomen und Sozialwissenschaftlern bis hin zu Verfassungsrechtlern anhören. Das hat man nicht gemacht, weil man gesagt hat, die Krise ist die Stunde der Exekutive und die kann das viel besser, wenn sie unter sich bleibt. Jetzt sehen wir, die können es eigentlich auch nicht besser.
Es gibt in der gegenwärtigen Pandemiepolitik einen klaren Vorrang für Lebens- und für Gesundheitsschutz. Empfehlen Sie, an diesem Primat nicht festzuhalten?
Dass der Gesundheits- und Lebensschutz einen hohen Rang hat, das steht ja ganz außer Zweifel. Die anderen Belange sind deshalb aber nicht gegenstandslos geworden. Auch die müssen berücksichtigt werden und auch die anderen Belange gewinnen natürlich, je länger die Pandemie andauert und je länger der Primat des Gesundheits- und Lebensschutzes verfolgt wird, an Gewicht. Die Grundrechtseingriffe, die wir haben, die vertiefen sich ja mit jedem Tag, indem sie anhalten.
Blicken wir auf das, was inhaltlich, soweit man das weiß, im verschärften Infektionsschutzgesetz zur Geltung kommen soll. Da wird es darum gehen, ab einer bestimmten Risikolage in einer Region, ab einer bestimmten Inzidenz, also etwa zu Schulschließungen zu kommen oder zu weiteren Geschäftsschließungen. Auch von nächtlichen Ausgangssperren ist die Rede. Immer aber erst, wenn eine bestimmte Risikolage in der Pandemie da ist, diese Voraussetzung. Sorgt die nicht schon für eine gewisse Verhältnismäßigkeit?
Ja, also in dem Moment, in dem wir auf das regionale Infektionsgeschehen abstellen, haben wir natürlich eine entsprechende Differenziertheit. Man muss aber bei jeder einzelnen Regelung schauen, ob man die auch tatsächlich braucht. Und das muss man dann für jede einzelne Regelung überprüfen. Nehmen Sie als Beispiel die nächtlichen Ausgangssperren. Die sind zum Beispiel in Hannover und vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg nun aufgehoben worden, weil sie dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht entsprechen. Eine ähnliche Entscheidung gibt es jetzt etwa auch hier vom Verwaltungsgericht Frankfurt. Das heißt, man muss sich im Grunde jede einzelne Regelung anschauen und überlegen, was kann diese Regelung überhaupt erreichen? Was kann die zur Verminderung des Infektionsgeschehens beitragen? Und man muss eben auch auf der anderen Seite überlegen, welcher Grad von Freiheitsbeeinträchtigung ist damit verbunden? Und wenn man den Leuten sagt, sie können ab 9 Uhr das eigene Haus nicht mehr verlassen, das ist schon auch eine ziemlich gravierende Freiheitseinschränkung.
Also nicht verhältnismäßig, finden Sie?
Nein. Erstmal muss man fragen, wer ist eigentlich nach 9 Uhr noch draußen? Also bei den jetzigen Temperaturen, jetzt wird es langsam etwas wärmer, aber wer ist eigentlich draußen? Welche Kontakte finden eigentlich nach 9 Uhr statt, die man verhindern will? Will man verhindern, dass ich... Ja, aber die können ja auch tagsüber stattfinden. Die sind ja nicht irgendwie auf 9 Uhr beschränkt. Also man muss irgendwie auch eine Kenntnis von Ursachenzusammenhängen haben, die in der Lage sind, diesen gravierenden Freiheitseingriff auch zu rechtfertigen.
In einem Verfassungsrechtler-Blog, an dem Sie auch beteiligt sind, da zitieren Sie einen namentlich nicht genannten Kollegen oder eine Kollegin mit der Aussage sinngemäß, wenn die Intensivstationen voll liefen, dann interessiere die Verfassung sowieso keinen mehr. In der Tat war es ja so, dass am Tag, als dieser Plan einer bundeseinheitlichen Corona-Bekämpfung erklärt wurde, dass da die Intensivmediziner sich mit einem, ja, man kann schon sagen, Hilfeschrei an die Öffentlichkeit gewandt haben. Sind wir an dem Punkt, an dem theoretische Verfassungsdebatten vielleicht wirklich nicht angesagt sind?
Wenn das der Punkt wäre und wenn es soweit käme, dann wäre das für Verfassungen letztlich fatal. Verfassungen erheben den Anspruch, politische Herrschaft umfassend zu regulieren. Es darf, das ist der Grundanspruch von Verfassungen, keine politische Herrschaft geben, die außerhalb der Verfassung stattfindet. Und wenn wir hier die Tür öffnen, im Grunde zu einer solchen Verfassungsdurchbrechung in der Stunde der Not, das wäre, muss man sagen, das wäre doch schon ein ziemlicher Dammbruch.
Und diese Stunde der Not sehen Sie nicht?
Die Stunde der Not ist da, aber in der Stunde der Not, das ist das Regelungsanliegen auch des Grundgesetzes. Das kann man gerade bei der Art und Weise, wie das Grundgesetz den Notstand behandelt, sehr sorgfältig sehen. In dieser Stunde der Not hören die verfassungsrechtlichen Bindungen nicht auf. Ja, alles andere würde im Grunde bedeuten, dass man der Exekutive einen unbeschränkten Freiraum einräumt, der von den Grenzen des Rechts völlig losgelöst ist.
Nochmal zum Anfang des Gesprächs zurück. Die Begriffe Stunde der Not und Dammbruch noch im Ohr. Das, was jetzt bekannt ist an Plänen zur Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes, dem geben Sie aber nicht den Stempel verfassungsrechtlich bedenklich.
Nein. Also es gibt ja auch niemanden, der sagt, jedenfalls von ernstzunehmenden Stimmen, der sagen würde, das, was da stattfindet, das ist alles irgendwie verfassungswidrig. Sondern es gibt im Grunde eine differenzierte Kritik, die an den Verfahren ansetzt, in denen die Krisenbewältigung stattfindet und geltend macht. Es gibt andere verfassungsrechtlich besser geeignete Verfahren. Und es gibt Kritik an einzelnen Maßnahmen, insofern die über das Ziel hinausschießen. Das letztlich gibt es. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir diese Kritik haben und dass diese Kritik auch mit der Rückendeckung der Verfassung artikuliert werden kann. Wenn wir in die Nachbarländer wie Frankreich schauen, da gibt es Regelungen, bei denen ich sagen würde, die schießen so offensichtlich über das Ziel hinaus, dass die Leute die eigene Wohnung nur bis zu einem Umkreis von 1 Kilometer verlassen dürfen, dass sie einen entsprechenden Passierschein vorlegen müssen. Das sind eigentlich Regelungen, die mit einer freiheitlichen Gesellschaft, denke ich, nicht vereinbar sind. Und das sind Regelungen, die mit dem Grundgesetz so nicht zu machen wären. Und das, würde ich sagen, ist aber auch gut so.
Der Verfassungsrechtler Uwe Volkmann war das. Er lehrt in Frankfurt.